Ich sag's gleich, heute dauert's länger, also macht es euch bequem. Ich hoffe, ihr habt alle was zum Trinken mit, ich habe mir was hergerichtet. Es dauert wirklich länger, so kein Scherz. Vor einiger Zeit haben wir ja Christi Himmelfahrt gefeiert, wobei gefeiert ist ein bisschen übertrieben. Christi Himmelfahrt ist also ein bisschen das Stiefkind unter den kirchlichen Feiertagen, wird nicht wirklich gefeiert. Was schade ist, denn was bei Christi Himmelfahrt mitklingt, ist ja die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird. Und Christian hat schon gesagt, das ist ein Grund absoluter Freude, ein Grund zum Feiern. Und in Apostelgeschichte 1 steht, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht er hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Also ein Grund zur Freude. Deshalb auch der Titel der Predigt, Freude in der Endzeit, in der Zwischenzeit. Und wenn man die Heilsgeschichte Gottes anschaut, muss man sagen, das meiste davon liegt bereits hinter uns. Das Alte Testament, Jesu Geburt, sein Leben, seine Lehre, sein Tod, seine Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, auch ein wichtiges Ereignis. Das war, könnte man sagen, so der Startschuss. Samuel hat gepredigt über Matthäus 24, jetzt geht's los. Das war so der Startschuss. Nächste große Halt ist eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Und wir leben eben in dieser Zwischenzeit, wie wir schon gesungen haben. Und Matthäus 24, Samuel hat ihm darüber gepredigt, da steht, als er später auf den Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn, wann wird das alles geschehen und gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr erstens und zweitens das Ende der Welt erkennen können? Und darauf geht dann Jesus ihm ein und erklärt es. Und zum Schluss sagt er dann, doch Tag und Stunde von diesem Ereignis weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Und an dem ganzen Kapitel, das hat mich immer fasziniert, dass Jesus da so mit einer Selbstverständlichkeit von der Zerstörung des Tempels einerseits und zum anderen vom Ende der Welt und von seiner Wiederkehr redet, als ob das eins wäre. Und das ist allgemein etwas, was mich immer wieder fasziniert an der Bibel und an Gott und was ich einfach nicht verstehe. Unser Zeitverständnis, Karl hat vorige Woche darüber gepredigt, und Gottes Zeitverständnis, das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Und ganz am Anfang, ich müsste heute übrigens ein bisschen mitarbeiten, wer weiß die ersten vier Worte der Bibel? Kennt's? Am oder im Anfang schuf Gott. Die vier Wörter verstehe ich schon nicht. Wenn Gott ewig ist, wann ist dann der Anfang? Er hat da Milliarden und Abermilliarden Jahre gelebt und dann irgendwann sagt er so, und jetzt machen wir den Anfang. Warum genau dann? Warum nicht Milliarden Jahre vorher? Und wenn es Milliarden Jahre vorher gewesen wäre, dann war er ja davor auch schon Milliarden Jahre da gewesen. Er ist, der er ist. Also unser Zeitverständnis oder mein Zeitverständnis und Gottes Zeitverständnis, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Wir kennen Zeitpunkte und Zeitspannen dazwischen. Und dem kennen wir uns aus. Und ein Zeitpunkt war eben so die Zerstörung des Tempels, der Startschuss. Und als nächstes wird Jesus wiederkommen. Wir leben eben in dieser Zwischenzeit. Und da ist Ausharren und Warten angesagt. Und es gibt in der Bibel kein zweites Buch, das sich so ausführlich mit dieser Zwischenzeit, mit der Endzeit auseinandersetzt, wie die Offenbarung. Und ich bin eigentlich seit meiner Jugendzeit fasziniert von dem Buch und habe damals viel gelesen drüber, dann die letzten Jahre wieder weniger und in letzter Zeit wieder mehr gelesen und einige Sachen angehört. Und ich möchte euch da jetzt einfach ein paar Gedanken dazu weitergeben, muss aber auch gleich sagen, dass einfach viele Fragezeichen bleiben, weil man einfach vieles nicht weiß. Jesus hat selber gesagt, kein Mensch, nur die Engel, nicht einmal die Engel wissen es, wann das passiert und ich glaube auch, wie es genau passiert, weiß man einfach nicht. Und von dem her hat es mich eigentlich immer wieder gewundert, dass über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte sogar immer wieder selbsternannte Propheten und Theologen aufgestanden sind und genau berechnet haben, wann was zu passieren hat. Wenn Jesus selber gesagt hat, kein Mensch weiß es, nicht einmal die Engel wissen es. Doch Stunde und Tag von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel. Nur der Vater weiß es. Und viele wollen sich mit der Offenbarung gar nicht so auseinandersetzen, weil es einerseits so unverständlich und so geheimnisvoll ist und auf der anderen Seite ist es auch so beängstigend, weil da geht es um Antichrist, wobei der Antichrist in der Offenbarung gar nicht namentlich erwähnt wird. Tod, Teufel, Drache, falsche Propheten, Kriege, Zerstörung, Hungersnöte, also alles Sachen, mit denen wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das macht irgendwie ein bisschen Angst. Und genau das soll es eigentlich nicht sein, weil die Offenbarung ist eigentlich das einzige Buch in der Bibel, das genau sagt, wofür es eigentlich da ist und was es bewirken soll. Und das ist genau das Gegenteil von Angst und Unsicherheit. Ganz am Anfang, Offenbarung 1, die ersten drei Verse. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollen wissen, was bald geschehen muss. Deshalb sandte er seinen Engel und ließ durch ihn seinem Diener Johannes zukommen. Dieser Johannes berichtet nun alles genauso, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes und von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Das heißt, dieses Buch soll nicht Angst verbreiten, sondern ganz im Gegenteil, es soll Freude verbreiten, es soll glücklich machen, es soll Zuversicht geben und Hoffnung geben. Ihr sollt wissen, was bald geschehen soll. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass man irgendwas nicht weiß, sondern es geht genau darum, dass man es weiß. Und am Ende, Kapitel 22, steht dann, dann sagt er zu ihm, versiegle dieses Buch nicht, halte seine prophetischen Worte nicht geheim, denn die Zeit, in der sich alles erfüllen wird, ist nahe. Also es soll nicht versiegelt sein, es soll offengelegt werden, es soll gelesen, gehört, verstanden werden und es soll danach gehandelt werden. Und das soll uns eben glücklich machen, es soll uns Freude machen. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, wovon man heute oft ausgeht, wenn man mit der Offenbarung zu tun hat. Und das ist ein Grund unserer Freude, dass Jesus wiederkommt. Der, der sich für die Wahrheit dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm doch, Herr Jesus. Und seit 2000 Jahren hoffen, beten und bitten Christen darum, dass Jesus wiederkommt. Und das ist der Grund unserer Freude. Passt auf, mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen, steht in ersten Kapitel, gleich Vers 7. Und wenn du von dieser Predigt heute eine Sache mitnimmst, dann bitte das, ganz egal, was in der Welt passiert, wie verrückt es zugeht, wie gottlos die Menschheit ist und wird, eine Sache ist richtig und wichtig und stimmt und sicher, Jesus kommt wieder. Und das ist der Grund unserer Freude. Amen. Es hat jetzt über die Jahrhunderte verschiedene Ansätze gegeben und Möglichkeiten, wie man die Offenbarung auslegen kann. Und die sind sehr unterschiedlich. Haben alle etwas Wahres und manche Sachen dann wieder etwas schräg sind. Ich möchte einfach ein paar so Ansätze erzählen. Das erste ist die historische Auslegung oder kirchengeschichtliche Auslegung. Da geht man davon aus, dass die gesamte Offenbarung sozusagen ein Panorama der ganzen Kirchengeschichte ist. Das ist ja einfach so Schritt für Schritt im Laufe der Zeit entwickelt. Und innerhalb von dieser Schule gibt es dann aber auch wieder einige verschiedene Auslegungen und Widersprüche. Die Reformatoren zum Beispiel haben die katholische Kirche so als das wiederauferstandene Römische Reich gesehen und den Papst so als den großen Antichristen. War zur damaligen Zeit vielleicht nachvollziehbar, aus heutiger Sicht muss man sagen, naja, Papst, der große Antichrist, wirkt nicht so. Und wenn man genau schaut, oft ist in der evangelischen Kirche oft fast mehr antichristliche Lehre als in der katholischen Kirche. Also ist nicht ganz so. Andere wieder haben unter Kaiser Konstantin so die große Wende gesehen, heißt auch konstantinische Wende. Habt ihr Idee, warum? Was hat Kaiser Konstantin so Bahnbrechendes gemacht? Idee? Genau. Er hat das Christentum über alle anderen Religionen erhoben, als privilegierte Religion, als Staatsreligion, und damit hat auf einmal die christliche Kirche auch politischen Einfluss gewonnen. Und viele haben dadurch dann den Beginn des tausendjährigen Reiches gesehen, die Erfüllung von dem, was in Offenbarung Kapitel 19 steht. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert, der Reiter ist Jesus, heraus, mit dem er die Völker besiegen wird, und mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen. Er verstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Also man war da irgendwie der Ansicht, die Kirche und der Papst als Vertreter Christi auf Erden werden jetzt auf der Erde regieren, mit eisernem Zepter und mit Schwert, und am Ende dieser 1000 Jahre, ob das jetzt 1000 Jahre sind oder nicht, wird dann Jesus wiederkommen. Und mit diesen Gedanken kann man dann sogar sowas wie die Kreuzzüge rechtfertigen. Nicht? Mit eisernem Zepter und mit Schwert regiert die Kirche im Namen Jesu. Also man sieht schon, ist vielleicht nicht so ganz die richtige Auslegung. Dann gibt es eine Auslegung, das ist die futuristische oder die endgeschichtliche Auslegung, die ist vor allem unter Evangelikalen in Amerika sehr beliebt, wo man sagt, die Offenbarung, das ist so ein verschlüsselter, göttlicher Zeitplan für die Endzeit, was in Zukunft alles passieren wird. Und man meint, dass in der Offenbarung ab Kapitel 4 bis 22, das ist alles noch Zukunftsmusik in der fernen oder in der nahen Zukunft. Kann man verschieden sehen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Von dem ist noch nichts passiert. War vor allem so in den 70er, 80er Jahren sehr beliebt, sage ich mal, Kalter Krieg, Russland war der große Feind, überall wurde aufgerüstet, große Angst vor der Atombombe, wir werden dann alle sterben, irgendwann jetzt wird bald einmal das Ende kommen, so kann es nicht weitergehen. Es hat viele Bücher gegeben, Prophezeiungen, Fahrpläne, wie sich das alles entwickelt, wie die Offenbarung zu verstehen ist. Die Bücher kann man heute eigentlich alle einheizen, weil nichts davon eingetroffen ist. Dann hat sich wieder alles beruhigt, die Welt hat geschaut, dass man abrüstet, Russland war dann doch jahrelang Verbündeter, kein Feind mehr. Und jetzt, in letzter Zeit, jetzt ist Russland plötzlich wieder der Feind, die ganze Welt rüstet auf, rund um Israel ist Krieg, und das ist natürlich ein idealer Nährboden für die neuen Spekulationen. Und da gibt es haufenweise, wenn man YouTube schaut oder im Internet, was da alles prophezeit wird jetzt. Und eben, es hat noch nichts wirklich gepasst und gestimmt, was da prophezeit worden ist, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Und eben die Offenbarung sagt selbst, es ist kein versiegeltes Buch. Es ist nicht irgend so geheimnisvoll, keiner weiß wie was, und das passt einfach irgendwie nicht ganz zusammen. Und ich kann mich noch erinnern, so an die 80er Jahre in meiner Teenagerzeit, ich weiß nicht, ob es eine Gemeindefreizeit war oder sonst irgendwas, auf jeden Fall so Workshops gegeben, und ich habe dann den Workshop über die Offenbarung besucht, und ich weiß nicht, da sind wir dann am Boden so zusammengesessen, und da hat es dann so Zeitlinien gegeben, wo man genau gesehen hat, wann, wie, was passiert, und ich habe mir damals schon gedacht, komisch, dass man das so genau aufzeichnen kann, wo Jesus genau gesagt hat, das weiß keiner, also wie kommt man da zu dem Plan? Es ist wirklich so ausgeschaut wie so ein Busfahrplan, wo man sieht, okay, da ist jetzt die jetzige Station, 1, 2, 3, 4, 5, okay, fünfte Station, muss man dann aussteigen. Das passt irgendwie nicht. Und irgendwie war man so der Meinung, die ersten drei Kapitel der Offenbarung, das ist so das Zeitalter der Gemeinde. dann kommt die Entrückung und ab Kapitel 4, das ist dann die Endzeit, die Trübsalszeit, alles was in Zukunft dann passiert. Warum die Entrückung zwischen Kapitel 3 und 4? Weil die Gemeinde ab Kapitel 4 nicht mehr erwähnt wird. Okay, scheinbar gibt es da die Gemeinde nicht mehr. Und es gibt einige Anzeichen in der Offenbarung, die sagen, dass man das eben nicht so chronologisch verstehen kann, dass das eben nicht so ein Busfahrplan ist und auch kein Horoskop für die Zukunft, wo man dann sieht, was in der Zukunft alles passiert. Und dass die Gemeinde nicht mehr erwähnt wird, heißt ja nicht, dass die Gemeinde nicht mehr da ist. Wenn ich jetzt an Samuel einen Brief schreibe, schreibe ich nicht eine, und Samuel übrigens dieses, und Samuel das, und Samuel an das musst du denken, und Samuel bitte pass auf das auf, dass der Brief an ihn gerichtet ist, hat er inzwischen verstanden. Das muss ich nicht an jedem zweiten Satz noch einmal erwähnen, dass das der Brief an ihn ist. Und so ist es auch, denke ich, in der Offenbarung. Weil die Gemeinde nicht mehr erwähnt wird, heißt nicht, dass die Gemeinde nicht mehr da ist. Es gibt zum Beispiel ein Buch in der Bibel, da wird Gott überhaupt nicht erwähnt. Habt ihr eine Idee, welches Buch das ist? Schon mal drüber predigt sogar. Esther, genau. Ein Buch, da wird Gott nicht erwähnt. Was hat so ein Buch in der Bibel verloren? Das Buch tragt Gottes Handschrift vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Es ist eine großartige Geschichte, aber eben Gott wird nicht namentlich erwähnt. Und wenn die Gemeinde da jetzt nicht mehr erwähnt wird, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Eine Sache, die auch so in den 70er Jahren aufgekommen ist, ist, dass es überall auf der Welt Fernseher gab. Und in den ärmsten armen Viertel oft nichts zum Essen, aber Fernseher hat ja jeder. Und überall hängt der Satellitenschüssel. Und da ist die Idee aufgekommen, okay, jetzt ist wirklich das Ende der Zeit, jetzt ist die Möglichkeit, dass Jesus wiederkommt, denn es steht ja, alle Welt wird ihn sehen, wenn er kommt. Fernseher überall, überall Übertragung, jetzt kann er kommen. Heutzutage kommen sogar noch Glasfaser, Internet, Live-Übertragungen, jetzt ist die Möglichkeit, dass Jesus kommt. Und da denke ich mir, hat Jesus wirklich 2000 Jahre warten müssen, bis wir mit der Technik so weit sind, dass er kommen kann? Ist er von unserer Technik abhängig? Ich glaube nicht. Eine andere Möglichkeit, die Offenbarung auszulegen, ist die überzeitliche oder idealistische Auslegung, vor allem unter liberalen Theologen beliebt, wo man sagt, was da drin steht, das sind alles so mystische und poetische Bilder und Geschichten, das hat jetzt nicht unbedingt irgendwas mit unserem Leben zu tun, da sind keine direkten Verbindungen dazu, sondern da geht es einfach nur solche über übergeordnete Geschichten, zeitlose Wahrheiten über Gott und über das Böse und das soll uns einfach Mut machen und Hoffnung geben, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Bezug da zur Realität. Dass es so zeitlose Wahrheiten beinhaltet, das stimmt sicher, aber dass es mit unserer Realität nichts zu tun hat, wohl eher nicht. Und die letzte, die ich erwähnen möchte, ist die präteristische Auslegung oder zeitgeschichtliche Auslegung. Ich denke, die ist noch am nähersten dran, obwohl der Bogen vielleicht etwas überspannt wird. Präteristisch heißt vergangenheitsorientiert. Da geht man davon aus, dass alles in der Offenbarung bereits im ersten Jahrhundert passiert ist. Das ist alles Vergangenheitsmusik, vom Fall Jerusalems über den Fall Roms und so weiter. Da legt man sehr viel Wert auf den Kontext damals. Die ganze Geschichte rundherum, was ist da passiert, und in diesem Kontext sieht man einfach die Erfüllung der Offenbarung. Man geht davon aus, eben den Sieg der Gemeinde über das Judentum, dann den Sieg der Gemeinde über das Römische Reich und dann die Herrlichkeit der Gemeinde am Ende. Ist, denke ich, sehr viel Wahres dran, aber das jetzt einfach alles so in die Vergangenheit zu schieben und uns geht das jetzt quasi gar nichts mehr an, da gehen es, glaube ich, ein bisschen zu weit in dieser Schule. Und darum möchte ich jetzt einfach ein paar Richtlinien der Bibelauslegung durchgehen, weil die Offenbarung ist ein Buch der Bibel und für die Offenbarung gibt es nicht extra Regeln, wie man die Offenbarung auslegt, sondern sie wird genauso ausgelegt wie alle anderen Bücher der Bibel auch. Und das wird oft, denke ich, gerade bei der Offenbarung ein bisschen vernachlässigt. Das Erste, was man da anschauen muss, was ist das für Literaturgattung? Es macht einen Unterschied, ob ich da jetzt ein Gedicht, ein Lied, ein Psalm von mir habe oder ein Geschichtsbuch oder ein Brief oder ein prophetisches Buch. In Sprüche 5 steht zum Beispiel, freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebreizende Gazelle, das anmutige Reh. Was soll das jetzt heißen? Ist die Frau so graziös oder so behaart wie ein Reh? Wie soll ich das verstehen? Und wenn man schaut, eine Hirschkuh, die kann so 100 bis 200 Kilo haben, ist jetzt auch kein Kompliment. Also man muss schauen, was ist das für eine Literaturgattung, und dann weiß man, okay, kann ich das jetzt wörtlich nehmen oder ist das symbolisch gemeint? Kann ich das jetzt einfach so, wie es da steht, auf mein Leben übertragen, oder muss ich zuerst einmal verstehen, was der Schreiber da gemeint hat, bevor ich das übertragen kann? Das macht einen großen Unterschied. Und die Offenbarung ist eine Mischform. Die Offenbarung ist zum einen einmal apokalyptische Literatur. Und davon gibt es außerhalb der Bibel einiges, aber auch in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Daniel ist am bekanntesten, Zacharia, Jesaja, aber auch im Neuen Testament. Matthäus 24 zum Beispiel, die Endzeitrede Jesu, ist apokalyptische Literatur. Was versteht man unter Apokalypse? Wenn du das Wort hörst, an was denkst du? Das Ende der Zeit, genau. Und wie stellt man sich das so vor? So eine sanfte, grüne Blumenwiese, auf der man so quasi Jesus entgegengleiten? Oder wie sieht man das Ende der Zeit? Weltuntergang, also nichts Schönes. Also wenn ein Maler das malt, da sieht man sicher irgendwo im Hintergrund ein Atompilz aufsteigen, Krieg, Verfolgung, Mord, Totschlag. Also Apokalypse, da verbindet man eigentlich nichts Positives, nichts Schönes damit. Es geht ums Ende der Welt. Und das stimmt. Das griechische Wort Apokalypsis bedeutet wörtlich Enthüllung, Entschleierung, Offenbarung. Auf Englisch Revelation, to reveal, offenlegen, bekannt machen, zeigen. Und das bestätigt, was ich schon gesagt habe, die Offenbarung ist kein Buch, das versiegelt ist, das keiner verstehen darf, sondern es soll offengelegt werden, es soll gezeigt werden, was am Ende der Zeit passieren wird. Und indem es das tut, soll es dem Volk Gottes Halt geben und Hoffnung geben und Zuversicht geben und Freude geben. Es soll auch zum Widerstand aufrufen gegen das Böse und unser Vertrauen in Gott stärken. Und apokalyptische Literatur verwendet sehr viele Bilder, Symbole, Zahlen, die aber immer etwas mit unserer Realität, mit unserem Leben zu tun haben. Des Weiteren ist die Offenbarung prophetische Literatur. Und auch da gibt es außerhalb der Bibel, aber auch in der Bibel vieles, vor allem im Alten Testament. Und gleich am Anfang der Offenbarung steht, glücklich, wer diese prophetischen Worte liest. Also es sind prophetische Worte. Prophetie oder Weissagung kann man auch sagen, worauf bezieht sich das? Um was geht es bei einer Prophetie? Ja, aber was versteht man meistens unter Weissagung? Zukünftiges. Als Zukünftiges. Also man schaut nicht, ja, ich prophezei, dass Österreich 3-3 gespielt hat. Das steht schon fest, brauche ich nicht prophezeien. Also Prophetie hat immer etwas mit der Zukunft zu tun, wie auch die Apokalypse, mit dem Ende der Zeit. Aber, wie Samuel schon gesagt hat, nicht nur. Es bezieht sich immer auf die Gegenwart, auf irgendeine ganz konkrete Situation in der Gegenwart, also in der damaligen Gegenwart. Für uns jetzt ist es Vergangenheit. Und wenn man so vor allem die Propheten im Alten Testament anschaut, die Großen und Kleinen, hat es auch immer konkrete Situationen gegeben. Was war das für Zeit? Es war die Zeit der Könige, Zerfall des Reiches ins Nordreich Israel und Südreich Juda. Eine Abkehr von Gott, ich würde mal sagen, es ist geistliche Hurerei gewesen. Es war ein Ehebruch an Gott und dadurch ist es dann zum Exil gekommen. Und geistliche Hurerei ist vielleicht auch etwas, woran man denken muss, wenn man dann später in der Offenbarung von der Hure Babylon liest, im Gegensatz zur Braut Christi. Und eben, es zeigt immer so eine konkrete Situation, und hat auch immer konkrete Aufforderungen. Umkehr, Gott treu bleiben, keine Kompromisse mit anderen Göttern, keine geistliche Hurerei. Und in der Offenbarung haben wir eben auch solche konkreten Aufforderungen, eben auch zur Umkehr, Buße, zurück zur ersten Liebe, Gemeinschaft mit Gott, Wachsamkeit, Glaube, Geduld. Und aus dem eben eine konkrete Situation in der Gegenwart und der Blick in die Zukunft ergeben sich dann aber auch Wahrheiten, die für alle Christen zu aller Zeit gültig sind. Und wer bei der Gemeindefreizeit dabei war, kann sich erinnern, wir haben da aus dem Johannesevangelium dann einige Stellen durchgearbeitet und uns überlegt, welche Unfreiheiten haben die Leute damals gehabt. Da waren dann Religiosität, Menschenfurcht und solche Sachen. Und dann haben wir uns überlegt, ja, wie schaut das heute aus? Und sind drauf gekommen, ja, eins zu eins ist das Gleiche. Die gleichen Unfreiheiten, mit denen die Menschen damals zu kämpfen gehabt haben, mit denen kämpfen wir heute genauso. Also aus dem damals gegenwärtigen, konkreten Zustand und der Aussicht auf die Zukunft ergeben sich dann Sachen, die für uns alle gültig sind. Und das Dritte, was die Offenbarung noch ist, ist, es ist ein Brief. Und gerade das wird, finde ich, oft ein bisschen vergessen oder nicht so darüber nachgedacht. Die Offenbarung ist ein Rundbrief an 7, Fragezeichen in Klammer, Gemeinden in Kleinasien der heutigen Türkei. Und manche meinen, dass diese 7 Gemeinden in Wirklichkeit nicht 7 Gemeinden sind, sondern 7 Zeitalter von eben verschiedenen Gemeinden in der Kirchengeschichte. Und diese Zeitalter laufen eben dann Reihe nach ab und wir sind jetzt da in der Zeit der Laodicea Gemeinde oder sonst einer Gemeinde. Danach kommt eben dann die Entrückung und dann kommt die Trübsal. Wo ihr eigentlich und viele andere Ausleger eben da eigentlich keinen Zusammenhang zum Bibeltext sehen. Also es waren schon wirklich 7 Gemeinden und die Offenbarung ist aufgebaut wie ein typischer Brief mit einer Einleitung, mit einem Hauptteil und mit einem Schluss. Da schreibt Johannes eben an die 7 Gemeinden in der Asia: Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der immer schon war und der kommen wird. Und von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Und am Ende schreibt er dann: Glücklich ist, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Ich, Johannes, habe alles gesehen und gehört, was hier berichtet ist. Also es sind nicht 7 Briefe an 7 Gemeinden, sondern es ist ein Brief mit 7 konkreten Einleitungen. Das ist, denke ich, der Teil der Offenbarung, der am ehesten noch gelesen wird, die Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Und dieser Brief soll eben in allen Gemeinden gelesen werden. Und wenn man denkt, ein Missionar, der einen Brief in die Heimat schickt, ist meistens ein Rundbrief, der an alle geht, da gibt es dann auch oft am Anfang so spezielle Grußworte an die Sendergemeinde oder einen besonderen Freundeskreis, den besonders unterstützen. Und dann kommt eben so der allgemeine Teil, der für alle ist. Warum 7 Gemeinden? Das ist so die erste Frage, die bei mir auftaucht, weil in der Zeit, in der Region hat es, glaube ich, mehr Gemeinden gegeben. Und da sind wir schon bei der Symbolik der Offenbarung. Die Zahl 7 kommt in der Offenbarung wirklich sehr oft vor. Was, glaubt ihr, was bedeutet die Zahl 7? An was denkt man, wenn man die Zahl 7 hört?
Eine Woche.
Was heißt als Symbol? Was könnte man als Symbol unter 7 verstehen? Vollkommenheit. Fülle. Schöpfung. Ja, meistens sagt man, 7 ist so die Zahl Gottes, oder? Schon mal gehört? 7 ist die Zahl Gottes. Und darum hat Satan die Zahl 6, weil er möchte sein wie Gott, aber er kommt dem 1 zu kurz. Und darum hat er nur die 6. Schon mal gehört? Also müsst ihr schon unterkommen. Muss man sagen, in der Bibel steht nirgendwo, dass Satan die Zahl 6 hat. Mitte der Offenbarung steht die Zahl 666 und das ist die Zahl eines Menschen. Satan hat in dem Sinn keine Zahl. Und dass 7 die Zahl der Vollkommenheit oder die Zahl Gottes ist, auch etwas schwierig. Ich lese einmal 3 Stellen aus der Offenbarung vor. Offenbarung 12, da kam es zu einer anderen Erscheinung im Himmel, ein riesiger feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, auf jedem seiner Köpfe ein Diadem. Offenbarung 13, da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Auf jedem Horn trug es ein Diadem und auf den Köpfen standen gotteslästerliche Namen. Offenbarung 17, da versetzte mich der Engel im Geist in eine Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit Namen bedeckt war, die Gott beleidigen sollten. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Also spätestens da muss man sich denken, naja, 7, die Zahl Gottes, passt da irgendwie gar nicht rein. Also 7 ist eher, das was Samuel schon gesagt hat, die Zahl der Ganzheit, der Vollständigkeit. Man denkt, die Schöpfung ist in 7 Tagen vollständig gewesen, ganz, war fertig. War nichts mehr ausständig. Und Gott ist ganz und gar gut. Er ist allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Eben er ist vollständig, er ist ganz. Satan ist ganz und gar böse, total böse. Da ist nichts Gutes in ihm. Und wenn man das so sieht, Zahl 7 als Ganzheit, als Vollständigkeit, macht das, denke ich, viel mehr Sinn. Und wenn jetzt hier 7 Gemeinden exemplarisch gemeint sind, bedeutet das wohl auch, dass das wirklich an alle Gemeinden geht. An jedem Ort und jederzeit. Eben die Vollständigkeit der Gemeinde mit allen Stärken, Fehlern, Schwächen und Problemen. Fassen wir mal bisher zusammen. Also wir haben es hier mit apokalyptischer Literatur zu tun. Mit viel Symbolik, mit viel Bildern. Und der Sinn ist, zu offenbaren, was am Ende der Zeit, eben in dieser Zwischenzeit, zwischen der Zerstörung des Tempels und Jesu Wiederkehr, was da passieren soll. Es ist ein prophetisches Buch, also es geht um die Zukunft, aber hat auch sehr viel mit einer konkreten Situation in der Gegenwart, in der damaligen Gegenwart zu tun. Und daraus schließen sich dann viele Dinge, die allgemein für immer und für uns gültig sind. Und es ist ein Brief mit konkreten Aufforderungen und konkreten Gemeinden. Es soll nicht verschleiert werden, sondern es soll enthüllt werden, es soll gelesen werden, es soll gehört werden, es soll verstanden werden und es soll befolgt werden. Und es soll glücklich machen. Es soll Freude erzeugen. Warum? Weil Jesus Sieger ist und weil er wiederkommen wird. Wir sind noch bei der Bibelauslegung. Also wenn man die Literaturgattung einmal hat, ist die nächste Frage, übrigens das sind so die 7 Gemeinden und da sieht man auch Patmos, wo Johannes war, also alles relativ eng zusammen eigentlich. Das nächste ist dann die Bedeutung damals, der Kontext. Wer hat das geschrieben? Johannes. Man geht davon aus, dass es der Apostel Johannes ist und ich glaube auch, dass es er war. Er war, soweit man weiß, der letzte Augenzeuge. Alle anderen sind, was ich weiß, hingerichtet worden. Und er ist verbannt worden auf Patmos. Davor ist er noch in kochendes Öl getaucht worden, hat das überlebt und dann hat er eben auf Patmos müssen, hat dort, soweit man weiß, als Zwangsarbeiter arbeiten müssen in den Minen. Der Überlieferung nach ist er dann dort doch wieder freigekommen, ist nach Ephesus und ich glaube, dass er der einzige Apostel war, der eines natürlichen Todes dann gestorben ist. Alle anderen sind hingerichtet worden. An wen geht der Brief? An die Gemeinde in Kleinasien. Was ist der Kontext, der Hintergrund? Es war damals eine wirklich harte Zeit, Verfolgung, Unterdrückung, Hinrichtungen unter Kaiser Domitian. Das war ein ganz schräger Typ und es gab sehr, sehr viel Unsicherheit. Warum? Man muss denken, das ist so 90 nach Christus gewesen. Das heißt, wir haben da bereits die zweite, dritte Generation an Christen. Die Augenzeugen, die Apostel waren alle tot, Johannes war verbannt. Es hat geheißen, Jesus kommt zurück, er ist nicht gekommen, die sind tot. Jetzt werden wir verfolgt und gefoltert und umgebracht. Was ist jetzt? Ich glaube, man kann das nachvollziehen, was das für eine unsichere Zeit war und eine ängstliche Zeit. Und die Gemeinden damals hatten, könnte man sagen, an drei Fronten Kampf. Zum einen Verfolgung, auf der anderen Seite Verführung, Lauheit kommt vor und eine Vermischung, dass man einfach Kompromisse eingeht, dass man sich irgendwie arrangiert, dass man irgendwie am Leben bleibt und so irgendwie schon noch glaubt, aber halt gemäßigt, würde man sagen. Also der Hintergrund und der Kontext ist wichtig bei der Auslegung. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist die nächste Frage immer, was hat das mit Jesus zu tun? Das ist vor allem bei Büchern im Alten Testament spannend. Im Neuen Testament ist es meistens recht offensichtlich, was das mit Jesus zu tun hat. Im Alten Testament muss man ein bisschen mehr bohren und ein bisschen mehr überlegen. Wenn man das dann verstanden hat, kommt man zur letzten Frage, nämlich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das ist eben die letzte und nicht die erste Frage. Und gerade bei der Auslegung der Offenbarung kommt man oft vor, dass man das vernachlässigt, dass man gleich mal die Tageszeitung aufschlagt und die Nachrichten anschaut und dann überlegt, okay, wie passt das jetzt mit der Bibel zusammen? Und weiß man dann, okay, Drohnen, wie passt das zusammen? Implantierte Computerchips, Barcodes, QR-Codes, welche Rolle spielt jetzt der Putin oder der Trump oder der Netanyahu? Welche Rolle spielt der Islam? Auch da gibt es wieder sehr viele so Spekulationen, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, aber viele sehen halt da im Islam eigentlich den großen Antichristen und der Islam hat tatsächlich viele antichristliche Sachen. Aber das ist einfach die falsche Herangehensweise, jetzt der Geier einfach mal mit Tagesgeschehen zu vergleichen und zu schauen, was da in der Offenbarung davon steht. Die Bibel wird eben nicht durch die Tageszeitung ausgelegt, sondern die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Das ist eine ganz wichtige Sache, die Bibel wird mit der Bibel ausgelegt. Und fast alle Symbole, Bilder und Zeichen und Zahlen in der Offenbarung findet man auch sonst wo in der Bibel. Und wenn man sich eben in der Bibel gut auskennt und in der damaligen Geschichte ein bisschen einen Einblick hat, im Kontext, dann tut man sich viel leichter, einiges in der Offenbarung zu verstehen. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen auf den Kontext eingehen. Geht's noch? Seid's noch? Vielleicht stellen wir mal kurz auf, kurz durchbewegen, bevor es einschlaft. Ich hoffe, dass es spannend ist, aber ein bisschen strecken, Gesichtsmassage. Geht's? Gut, der Kontext. Am Anfang waren eigentlich die Römer gar nicht so die großen Feinde der Gemeinde. Da waren eigentlich die Anfeindungen eher von den Juden. Und die Römer waren zum Teil sogar fast Verbündete der Gemeinde. Wenn man so die Apostelgeschichte durchliest, die haben Paulus immer wieder unterstützt, beschützt. Und Paulus hat sich dann sogar auf den Kaiser berufen, um nach Rom zu kommen. Also die Römer waren am Anfang gar nicht so die Bösen. Das hat sich dann ziemlich gewandelt, und zwar so 60 nach Christus, da kam es dann zur ersten wirklichen großen Christenverfolgung in Rom unter Kaiser Nero. Ich glaube, Kaiser Nero, den wird jeder schon mal irgendwo gehört haben, das ist einer von den bekanntesten Bösewichten. Und da war der Hintergrund der, dass es in Rom einen riesengroßen Brand gegeben hat. Und da hat es dann solche Anschuldigungen und Vermutungen gegeben, dass Nero selbst diesen Brand gelegt hat. Das ist nie bewiesen worden, man weiß es bis heute nicht wirklich, was da passiert ist. Aber um von sich selbst abzulenken, hat er dann einfach die Christen beschuldigt. Weil da waren sowieso ein bisschen suspekte Gruppen, die waren eigenartig, die passten nicht ganz in die Gesellschaft. Eigentlich zu keiner Zeit, Christen waren immer irgendwie ein bisschen Außenseite in der Gesellschaft bis heute. Und von dem her waren es die idealen Sündenböcke. Also Brand, Christen waren es. Und das hat dann zu einer wirklichen Verfolgung geführt und massenhaften Hinrichtungen. In der Arena sind sie abgeschlachtet worden. Tieren zum Fressen vorgeworfen worden und, und. Und Nero hat dann so schöne Gärten angelegt, dort hat er die Christen als Nachtbeleuchtung verwendet. Er hat sie da angebunden und lebend angezündet. Das waren einfach lebende Fackeln. Also eine ziemlich kranke Zeit, muss man sagen. Und soweit man weiß, der Überlieferung nach sind auch zu der Zeit Petrus und Paulus in Rom hingerichtet worden. Dann hat sich das wieder ein bisschen beruhigt und dann ist eben Kaiser Domitian aufgetreten, 81 bis 96. Und da ist die zweite große Phase der Christenverfolgung angebrochen. Gerade so in dieser Region Kleinasien, Türkei, wo die meisten und lebendigsten Gemeinden waren, hat es da gezielte Maßnahmen gegeben gegen die Gemeinden. Und der Vorwurf war Atheismus, Gottlosigkeit. Muss ich mir vorstellen, Christen wegen Atheismus anzeigen, ist irgendwie schon schräg. Das hat den Hintergrund, dass Domitian der erste Kaiser war, der sich auch als Gott verehren hat lassen. Und das haben die Christen nicht gemacht. Und deshalb sind sie wegen Atheismus angeklagt und verurteilt und umgebracht worden. Ich war fast vor ein paar Wochen bei uns am Gemeindeamt und dort hängt ein Bild. Und dieses Bild hängt in allen österreichischen öffentlichen Gebäuden und auch in allen Schulen. Habt ihr eine Idee, welches Bild das ist? Genau, unser Bundespräsident, Dr. Alexander Van der Bellen. In allen Schulen, allen öffentlichen Gebäuden hängt seit jeher das Bild vom Bundespräsidenten. Einfach als Zeichen des Respekts und der Achtung vor unserem Staatsoberhaupt. Ist es für uns Christen jetzt ein Problem, dass der da solche Achtung und so einen Respekt kriegt? Na, warum auch? Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser oder den Bundespräsidenten. Also völlig okay. Er ist der Staatsoberhaupt und von dem her verdient er auch Respekt und Achtung. Anders wäre das jetzt, wenn Van der Bellen meinen würde, man sollte sich vor seinem Bild niederknien und ihn anbeten. Da hätten wir ein Problem damit. Und genau das ist eben zur Zeit von Domitian passiert. Er war eben der erste Kaiser, der das eingeführt hat, den Slogan Dominus et Deus, Herr und Gott. Und als solcher wollte er angesprochen werden. Was sogar im Senat einigen aufgestoßen ist, weil das hat vorher noch kein Kaiser so gemacht und er ist eigentlich von allen Seiten angefeindet worden. Das war, auch die Römer selbst waren mit dem eigentlich nicht so wirklich einverstanden, aber aus Angst, weil sie sonst hingerichtet werden, hat einfach jeder mitgespielt. Und er hat dann sogar, also er war wirklich größenwahnsinnig, der hat eigene Lobeshymnen auf ihn dichten lassen. Ich habe da ein paar Exemplare. Siehe, das ist Gott, da ist er, vom Vater im Himmel, eingesetzt mit Vollmacht, auf glücklicher Erde zu herrschen. Heil dem Herrn, Sieg, Herr der Erden, unbesiegbarer, Macht, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Sicherheit, heilig, selig, groß. Wer ist dir gleich, du allein, würdig bist du, würdig ist er, zu nehmen das Reich. Komm, komm und verziehe nicht. Kehre wieder, Herr der Herren, Höchster unter den Hohen, Gott aller Dinge, Herr für ewig, Herr von Ewigkeit zu Ewigkeit, Herr aller Äone. Also wenn man das durchliest, denkt man sich, das sind Lobpreislieder. Sind es auch, nur halt nicht an Gott gerichtet, sondern an Domitian. Und er hat auch, wenn er ein Befehlsschreiben rausgegeben hat, hat es gestartet mit, der Herr unser Gott befiehlt. Und wenn er ein Todesurteil unterschrieben hat, ist da gestanden, es hat dem Herrn, unserem Gott, in seiner Gnade gefallen, diese und jene Person hinzurichten. Also eine ziemlich kranke Zeit. Und bei diesem Kaiserkult haben die christlichen Gemeinden nicht mitgemacht. Damit waren sie verhasst und sind verfolgt worden. Und man muss auch verstehen, es war dadurch eine große Versuchung für die Gemeinden. Ein kurzer Knicks, ein kurzes Verneigen vor dem Kaiser und man rettet seine eigene Haut, man rettet das Leben seiner Familie. Man muss ja nicht wirklich an ihn glauben, nicht einmal die Römer haben wirklich geglaubt, dass er Gott ist. Aber man hat halt mit dann. Daheim kann man dann eh wieder die Bibel lesen und Gott anbeten. Aber einfach in der Öffentlichkeit kurz einmal und alles ist geritzt. das Leben geht weiter. Also eine große Zeit der Verfolgung oder eine große Zeit der Versuchung. Und eben, er war größtenwahnsinnig und es hat viele Verschwörungen gegen ihn gegeben, auch Attentate, was ihn dann letztendlich auch ziemlich paranoid gemacht hat. Der hat ihn dann jeden Busch und Feind gesehen. Und wenn man jetzt das so ein mächtiger, aber gehasster Herrscher ist, was braucht so einer unbedingt, um seine Macht zu sichern? Leibwache? Geheimpolizei, ganz genau. Und das sehen wir eigentlich in allen Ländern, Russland, Amerika, China, Nazi-Regime, überall gibt es Geheimpolizei. Was macht die Geheimpolizei? Die soll eben solche Verschwörungen und irgendwelche solche Sachen aufdecken. Und er hat da zwei Instrumente dafür gehabt. Das eine waren die Frumentarii, das waren ehemalige Soldaten, das waren so seine Augen und Ohren, das waren so seine Spitzel, die er einfach überall ausgesandt hat, die so ihn alles im Blick haben. Auch ein wichtiges Bild, wenn man dann in der Offenbarung irgendwas von Augen liest. Er hat eben auch seine Augen, seine Frumentarii überall, um alle zu bespitzeln und zu schauen, was läuft da, was haben die Leute vor. Und dann hat es eben die Delatores, das waren so die Ankläger, die Leute dann des Hochverrats angeklagt haben. Oft auch einfach wohlhabende Menschen, die sind einfach des Hochverrats angeklagt worden, sind hingerichtet worden und Domitian hat dann einfach ihren Besitz übernommen. Als Kaiser geht das einfach, kann man sich schön bereichern. Und da versteht man einfach, was da für ein Klima geherrscht hat in der Zeit. Ein Klima der Angst und des Misstrauens. Keiner hat mehr irgendeinen anderen getraut. Man hat nie gewusst, mit wem kann ich jetzt reden, wer horcht zu, kann ich dem, mit dem ich da rede, vertraue. Heute trotscht man mit dem Nachbarn und sagt, ja, der Domitian, der ist auch nicht ganz dicht. Und am nächsten Tag hängst du schon am Kreuz. Also es war wirklich eine kritische und eine angstvolle und misstrauensvolle Zeit. Und sogar seine eigene Frau ist auf der schwarzen Liste gestanden, auf der Abschussliste. Die ist ihm allerdings dann zuvor gekommen. Also es hat dann ein erfolgreiches Attentat gegeben, auch eine spannende Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall ist er von einem Diener niedergestochen worden. Und seine Frau war da irgendwie involviert, ob sie nur mitwissend war oder ob sie die Drahtzieherin war, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist er mit 44 Jahren erstochen worden. Und es ging eigentlich ein Aufschrei der Erleichterung durchs Land. Also das war die Zeit damals. Spitzel, überall Spione. Und man hat immer aufpassen müssen, was man sagt, was man schreibt, überall Verschwörer. Und es hat natürlich auch kein Briefgeheimnis gegeben. Das heißt, wenn Briefe verschickt worden sind, die sind durchgelesen worden. Was schreiben die da? Und wenn man das versteht, weiß man, warum die Offenbarung so ein bisschen eigenartig mit vielen Symbolen und Bildern geschrieben ist. Wenn Johannes einfach geschrieben hat, widersetzt euch dem Kaiser, gebt es nicht noch, keine Kompromisse. Jesus kommt wieder, er ist der wahre König. Der Brief wäre nie angekommen. Und Johannes wäre wahrscheinlich sofort hingerichtet worden. Also es wäre ja super, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, den Brief so zu verschlüsseln, dass nur der Sender und der Empfänger verstehen können, aber die Römer nicht. Man kennt das aus Filmen, wenn der Mafia-Boss irgendwo eingesperrt wird im Gefängnis, da gibt es dann immer so eigene Kodierungen, wie es dann aus der Tageszeitung Wörter zusammensuchen und so verschlüsselte Botschaften rein- und rausbringen. Und ich habe mich auch zurückerinnern müssen an meine Kindheit. In der Volksschule haben wir auch schon so Geheimzeichen gehabt und dann so Geheimbotschaften verschickt. Und ich kann mich noch erinnern an meine Tochter, die hat früher viel mit der Nachbarstochterin gespielt. Und da haben sie eine eigene Geheimsprache entwickelt. Die Nachbarin war dann öfter bei uns, wir haben gemeinsam gegessen. Und dann sagt eine Balasusu. Und die alle, Balasusu, genau. Und alle, ja, es hat wirklich ein bisschen Bala, Bala. Aber die beiden haben sie untereinander verstanden. Die haben gewusst, was damit gemeint ist. Und so, denke ich, kann man auch die Offenbarung verstehen. Und wenn es eine Sache gibt, wo die Christen wirklich bewandert waren, dann war es die Bibel. Hauptsächlich das Alte Testament, der Kanon vom Neuen Testament war ja noch nicht ganz fertig. Aber im Alten Testament haben sie sich ausgekannt. Man muss bedenken, die Christen damals haben sie fast täglich nach der Arbeit am Abend getroffen zum Brotbrechen und zum Bibelstudium. Und die haben wirklich große Teile des Alten Testaments auswendig können. Der nicht, jeder hat keine schriftliche Form gehabt, die haben das auswendig gelernt. Und wenn da dann in der Offenbarung irgendwelche Bilder und Symbole auftauchen, haben sofort geschaut, ah ja, genau, das steht dort und dort im Alten Testament und haben auch gewusst, was damit gemeint ist. Da sind wir jetzt heute ein bisschen hinten nach, aber wir haben Bibelkommentare, wir haben Möglichkeiten, das auszulegen, Konkordanzen und so weiter. Und damals die Judenchristen sowieso, die waren sowieso im Alten Testament daheim, aber eben auch die Heidenchristen. Und über Timotheus schreibt Paulus zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also die waren wirklich bibelfest. Und die Römer nicht. Wenn die Römer das gelesen haben, also sie gedacht haben, naja, der Johannes war, glaube ich, ein bisschen zu lang im Öl drin und dem hat es da ein paar Synapsen durchgebrannt, was der da für fantastische Geschichten schreibt. Also das bedeutet, die Offenbarung ist nicht versiegelt, aber es ist verschlüsselt. Und man entschlüsselt die Offenbarung nicht, indem man die Tageszeitung liest, sondern indem man sich in der Bibel auskennt und mit dem damaligen Kontext auskennt. Die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Und da möchte ich jetzt noch ein kurzes Beispiel geben aus der Offenbarung. Und zwar ganz am Anfang, Offenbarung 1,4, wir haben es schon gelesen, Johannes an die sieben Gemeinden in der Asia. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war, der kommen wird und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Was fällt uns da jetzt auf, was irgendwie nicht ganz leicht zum Verstehen ist? Sieben Geister, genau. Das ist ein Begriff, da denkt man sich, wieso, wir kennen Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, wo kommen jetzt auf einmal sieben Geister her? Was bedeutet das? Das Erste, was man dann natürlich macht, ist einmal in der restlichen Offenbarung schauen, ob diese sieben Geister noch irgendwo vorkommen. Und tatsächlich gibt es noch zwei Stellen, wo die sieben Geister vorkommen. In Kapitel 4, aus dem Thron heraus zuckten Blitze, man hörte ein Donnern und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Also die sieben Geister sind sieben Fackeln. Wozu braucht man Fackeln? Damit man was sieht. Genau, wenn es finster ist, ist es nicht schlecht, wenn man Licht hat. Also Fackeln sind eine Sehhilfe. Und es war damals eine ziemlich finstere Zeit, also geistlich gesehen. Und heute ist es oftmals ja auch nicht sehr hell, geistlich gesehen. Übrigens, das Thema Lichtfinsternis ist bei Johannes sowieso ein sehr großes Thema, auch schon im Evangelium, wo immer so gegenübersteht. Lichtfinsternis, Gut, Böse, Braut Christi, Hure Babylons, die göttliche Dreieinigkeit, die satanische Dreieinigkeit. Und Johannes ist da wirklich ein Schwarz-Weiß-Maler. Es gibt bei ihm keine Grauzonen dazwischen. Es ist wieder entweder mal wirklich ganz bei Gott oder eben nicht. Es gibt keine Kompromisse, keine Grauzonen, nichts dazwischen. Das nur so nebenbei. Nächste Stelle ist in Kapitel 5. Da sah ich mitten im Thron in der Mitte der vier mächtigen Wesen, auch eine interessante Sache, wer die Wesen sind, und der Ältesten ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Gut, das ist jetzt ein Bild, wo man denkt, oh ja, versteht man. Da wird wahrscheinlich Jesus gemeint sein. Nicht? Es hatte sieben Hörner. Okay? Hörner, ein Horn ist immer ein Symbol, ein Zeichen für Macht und Autorität. Und sieben, haben wir schon gesagt, ist eben die Vollständigkeit, also vollständige Macht und Autorität. Das passt auch. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also sieben Hörner, Jesus hat alle Macht und Autorität. Passt auch. Und sieben Augen. Okay? Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes. Gut, da haben wir quasi das Nächste. Sieben Geister, sieben Fackeln, sieben Augen. Sehhilfe und Augen sieht man. Und dann steht da weiter, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das wird ein bisschen schräg, Da merkt man, es ist symbolisch gemeint, ein Schaf mit 7 Augen ist ja schräg und dann schickt man die Augen aus in die Welt, ist noch schräger. Was soll das heißen? 7, Zahl der Vollständigkeit, das heißt, er hat alles im Blick. Domitian hat gedacht, mit seinen Spitzeln und Spionen hat er alles im Blick, er hat trotzdem sein eigenes Attentat nicht verhindern können, er hat doch nicht alles gesehen, aber Jesus, das Lamm, ist tatsächlich der, der alles sieht, der die ganze Welt im Blick hat, ihm entgeht wirklich nichts. Also allein aus dem, was wir in der Offenbarung sehen, kann man da schon sehr viel verstehen. Und dann geht man zum Alten Testament. Und viele Ausleger gehen da zuerst einmal zu Jesaja 11, was möglich ist, aber glaube ich nicht die beste Möglichkeit. Da steht, aus Isais Stumpf wächst ein Spross heraus, aus seinen Wurzeln schießt ein Trieb, der Früchte bringen wird. Eine Prophetie auf Jesus hin. Und da steht weiter, auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Ehrfurcht vor Jahwe. Also 7 Geister. Zumindest die Zahl 7 passt einmal. Aber wie gesagt, symbolisch ist 7 eigentlich eher für Ganzheit und jetzt nicht unbedingt, dass das wirklich 7 Geister sind. Und was das jetzt mit Sehen zu tun hat, sieht man da jetzt auch nicht wirklich raus. Und es gibt, denke ich, 2 andere Bibelstellen im Alten Testament, die da mehr Licht ins Finstere bringen, um bei dem Bild zu bleiben und uns helfen zu sehen. Und ich glaube auch, dass die Christen damals, als sie von den 7 Geistern und 7 Fackeln und 7 Augen gelesen haben, sofort an Sacharja 4 gedacht haben. Da steht mich, er fragte mich, was siehst du? Einen Leuchter, erwiderte ich. Er ist ganz aus Gold. Gold ist ein Symbol für Reinheit und Heiligkeit. Und über ihm ein Ölbehälter, von dem aus je 7 Röhren zu den Öllampen führen, die oben an dem Leuchter sind. Oder anders übersetzt, ein Leuchter aus reinem Gold, darauf eine Ölschale und ringsum 7 Lampen mit jeweils 7 Röhrchen. Also Leuchter mit 7 Öllampen. Lampen, Fackeln, da merkt man schon einmal einen Zusammenhang. Und dann geht es weiter in Vers 10. Diese 7 Öllampen sind die Augen Jahwes. Da haben wir wieder die Augen. Über die ganze Erde schweifen sie. Anders gesetzt, die 7 Lampen sind die Augen des Herrn, die unermüdlich umherschweifen und alles sehen, was in der Welt geschieht. Also fast wortwörtlich das Gleiche, was in der Offenbarung steht. 7 Lampen, 7 Augen, die die ganze Welt im Blick haben. Was man jetzt noch nicht ganz weiß ist, was will er uns jetzt damit sagen? Was will er sehen? Und da müssen wir jetzt zum 2. Chroniker gehen. Und da steht es, denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick, damit er hat alles im Blick, um was zu sehen, damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen oder die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Er will beistehen denen, die auf ihn vertrauen. Das heißt, was sucht Gott? Er sucht Menschen, die keine Kompromisse eingehen, die voll und ganz auf ihn vertrauen und sich auf ihn verlassen. Das ist jetzt wieder hilfreich, wenn man den Kontext vom 2. Chroniker ein bisschen im Blick hat. Das war der Zeit von König Asa im Südreich. Das war im Clinch mit dem Nordreich, Israel. Und Asa wollte dann einen Bund mit dem König von Aram, also von Syrien, eingehen, damit der ihm gegen Israel beisteht. Und in diese Zeit kommt ihm dann der Prophet Hanania und weist den König zurecht. Und da steht ihm dieser Vers, der Herr schaut überall, ob er Menschen findet, die ihm treu sind. Und Asa war eben nicht treu. Asa ist daraufhin ziemlich zornig geworden, hat den Propheten einsperren lassen. Er selbst ist dann erkrankt und ist gestorben. Also es war Zeit der Kompromisse. Und in dieser Zeit steht in dieser Wert, Gott schaut, wer keine Kompromisse eingeht, wer ihm treu bleibt. Und wenn man mit dem Wissen jetzt wieder zurückgeht zur Offenbarung, muss man sagen, es war auch eine Zeit der Krise. Verfolgung, Verführung, die Möglichkeit, die Versuchung, Kompromisse einzugehen. Aber Gott sucht gerade in Krisenzeiten Menschen, die ihm voll und ganz vertrauen, die eben keine Kompromisse eingehen, die nur an ihn glauben und an ihm festhalten. Auch wenn der Kaiser Domitian mit Mord und Folter droht. Also was Johannes hier bereits bei der Einleitung ganz am Anfang gesagt ist, unterwerft sich nicht, geht keine Kompromisse ein. Auch wenn es teuer ist, auch wenn es das Leben kostet, unterwerft euch nicht, geht keine Kompromisse ein. Wenn er das so direkt geschrieben hätte, wäre der Brief nie angekommen. Und deshalb ist es verschlüsselt. Also es ist wirklich spannend, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Eine Sache habe ich noch. Und zwar eine letzte Theorie. Eine Theorie, eine Möglichkeit, wie man die Wiederkehr Jesus berechnen kann. Und damit wissen wir schon, das stimmt nicht. Was schade ist, weil das wäre super. Und die Theorie ist auch gar nicht neu, die geht eigentlich zurück bis auf die frühesten Kirchenväter und hat was mit der Schöpfung zu tun. Wir wissen, die Schöpfung, 6 Tage, war die Schöpfung fertig und da kommt der Sabbat, der 7. Tag, der Ruhetag. Und dann lesen wir im Psalm 90, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag. Und auch im 2. Petrusbrief, ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Was so viel heißt wie Gott ist zeitlos, er ist ewig. Und die Überlegung war dann damals eben, was ist, wenn man das doch vielleicht wörtlich verstehen sollte, dass wirklich ein Tag 1000 Jahre sind und dann diese 6 Tage der Schöpfung auf 6000 Jahre der Heilsgeschichte umzulegen sind. Da sieht man so ein, das heißt Weltwochenschema oder Millennium-Sabbat-Hypothese. Das heißt 2000 Jahre von der Schöpfung bis Abraham, 2000 von Abraham bis Jesus und 2000 von Jesus bis jetzt. Danach kommt eben das 1000-jährige Reich, das große Friedensreich. Und was auch interessant ist, im letzten Jahrtausend, wie da die Bevölkerung gewachsen ist. Und was ist am 6. Tag passiert? Gott hat gesagt, geht hin und vermehret euch, bevölkert die Erde. Und das ist genau in den letzten 1000 Jahren passiert. Und danach kommt eben das 1000-jährige Reich. Nette Theorie, wird nicht stimmen. Aber es ist irgendwie interessant. Und das, was es bei mir eigentlich ausgelöst hat, und warum ich das jetzt erzähle, ist, es hat emotional mit mir was ausgelöst. Weil wenn man bedenkt, dass Jesus so mit 30 seinen Dienst angefangen hat, mit 33 ist er gekreuzigt worden, je nachdem wie die Zeitrechnung stimmt, sollte er wiederkommen 2030 bis 2033. Und wir haben jetzt 2026. Und wenn man das gedacht hat, haben wir gedacht, theoretisch war klar, Jesus könnte jederzeit wiederkommen, ich könnte vielleicht meine Predigt jetzt abbrechen, weil Jesus kommt. Theoretisch, praktisch, wäre ich doch ziemlich überrascht. Also ich würde es nicht wirklich damit rechnen. Aber wie das dann gesehen habe, gedacht, ich könnte tatsächlich zu der Generation gehören, die das wirklich live miterlebt. Wenn wirklich plötzlich ein Licht am Himmel ist, alle Angst haben, Atombombe, sonst was, und wir wissen, Jesus kommt. Und das hat einfach emotional was mit mir ausgelöst. Wirklich in dieser Gewissheit leben, ich könnte dazugehören, ich könnte es wirklich erleben. Nicht irgendwann, irgendwer, sondern ich könnte dabei sein, ich könnte es erleben. Und das ist eben das, was eigentlich die Offenbarung auslösen soll. Diese Freude, diese Vorfreude, dass Jesus wiederkommt. Und nicht irgendwann, sondern er könnte jetzt kommen. Wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten nicht auf den Dritten Weltkrieg, wir warten nicht auf eine Atombombe, wir warten nicht auf eine Klimakatastrophe, sondern wir warten auf Jesus. Kriege kommen und gehen, Antichristen kommen und gehen, Leid kommt und geht, aber Jesus kommt, er kommt. Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm bald. Amen.